Das ist doch genau das, was man jetzt möchte. In dieser kalten Jahreszeit, nach einem Winterspaziergang oder nach des Tages Arbeit oder auch in der Früh nach dem Aufstehen, eine gute, heiße Tasse Tee. Wie man sie denn gut zubereitet und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, zu gutem Tee zu kommen, das haben wir erfragt bei einem wirklichen Fachmann im größten Teegeschäft, zumindest Münchens, aber wahrscheinlich weit darüber hinaus.
Ich bin jetzt in einem ganz kleinen Lädchen in der Sendlinger Straße in München. Man läuft fast dran vorbei, wenn man es nicht kennt. Aber der Inhalt ist sehr groß. Herr Mertens, Sie haben, glaube ich, eines der größten Teegeschäfte.
Die größte Teegeschäft natürlich nicht, weil wir haben nur 35 Quadratmeter, aber wir haben mit die größte Teeauswahl. Das heißt im Moment so übers Jahr über 888 Teesorten.
Und die kennen Sie alle persönlich.
Die muss ich alle persönlich kennen, weil wenn man es nicht kennt, würden wir es nicht aufnehmen. Das heißt, jeder Tee, der neu dazukommt, wird natürlich immer vorher probiert. Und ja, angefangen habe ich mal mit 70 Teesorten vor 27 Jahren. Und ja, das hat sich im Laufe der Zeit eben so aufgebaut.
Und die haben sie alle im Gedächtnis, die 800 Sorten.
Die haben wir eigentlich so gut wie immer im Gedächtnis, ja.
Das ist respektabel. Eine ganz andere Frage, Sie haben es gerade schon angedeutet. Wie kamen Sie eigentlich zum Tee?
So ein bisschen wie, ja gut, so ein bisschen das Hobby. Man hat so mein, damals war es bei mir so 20, Anfang 20 rum, hat man so Tee getrunken, das war so in. Und dann habe ich auch so vom Supermarkt, hat so Dosen gegeben mit Passionsfrucht und Wildkirsch und was weiß ich alles. Und meine Oma hat dann so ein schönes, altes, dünnes Porzellan gehabt. Und das hat man natürlich da dann hergenommen, was bisher immer nur im Schrank gestanden ist. Und da hat dann der Tee irgendwie sehr gut draus geschmeckt. Und das war eigentlich so eine kleine Leidenschaft von mir. Und dann hat meine Mutter am Münchner Christkindlmarkt hat eigentlich Erzfiguren verkauft. Und dann ist aber damals zu dieser Wende, wie man es bei uns sagt, hat es dann auf einmal keine Erzgebirgefiguren gegeben. Die haben nicht liefern können. Und dann haben sie sich natürlich im November überlegen müssen, was machen wir im Dezember auf dem Christkindlmarkt jetzt in unseren Stand? Nein. Und dann hat es zu dem Zeitpunkt damals keinen Teestand gegeben. Und das ist, glaube ich, auch schon 30 Jahre her. Und dann ist es aber so gut eingeschlagen, dass die Leute halt gefragt haben, ja, wo kann man unterm Tag eigentlich, unterm Jahr das Ganze bestellen oder kaufen? Und dann ist die Idee entstanden, ein Teegeschäft aufzumachen. Und deshalb habe ich dann eigentlich gemacht und habe dann angefangen damit, erst in der Holzstraße, dann in der Müllerstraße in München und vor, jetzt wären es dann 22 Jahre hier in der Sendlinger Straße.
Also Sie haben sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht, ja?
Genau. Und halt so die Leidenschaft entdeckt und inzwischen. Ja, eigentlich kann man mich so als Tee-Freak, Tee-Verrückter, Tee-Fanatiker auch bezeichnen.
Kann man bei 800 Sorten, glaube ich, schon sagen. Ja?
Ja.
Geben Sie mir doch mal und den Hörern so einen groben Überblick, welche großen Gruppen an Tee es eigentlich gibt.
Man unterscheidet natürlich als erstes, was ist eigentlich Tee? Und wenn man das genau streng nimmt, dann gibt es keinen Früchtetee, keinen Räubuschtee, keinen Kräutertee, sondern das sind auch per Gesetz nur teeähnliche Aufgussgetränke. Und es ist auch eine Eigenart der deutschen Sprache, dass wir Früchtetee oder Räubuschtee oder Kräutertee sagen. In anderen Ländern spricht man eigentlich immer nur von Infusions. Aber das ist typisch deutsch. Aber wenn wir von Tee reden, an sich immer nur was von der Teepflanze kommt. Und von der Teepflanze, da bekommen wir unseren Schwarztee, unseren grünen Tee, Oolong oder auch blauer Tee genannt. Dann gibt es den weißen Tee, den gelben Tee und den roten oder auch sogenannte Pu'er-Pu'a-Tee. Und das sind eigentlich so jetzt die verschiedenen Varianten, die ich entweder auch natürlich durch die Verarbeitung, unterschiedliche Verarbeitung und Herstellungsprozesse bekomme, aber natürlich nimmt man auch für die einzelnen verschiedenen Sorten unterschiedliche Teeblätter oder unterschiedliche Teebüsche. Genauso wie ich für einen Riesling-Wein nur bestimmte Weintrauben habe und für einen anderen nehme ich wieder ganz andere. Und genauso haben wir es echt beim Tee auch.
Und dann gibt es ja, glaube ich, noch die Unterscheidung, welches Blatt man nimmt vom Busch.
Das kommt erste, dann zweite, erschwerend dazu, denn da kann ich nochmal dann Einfluss nehmen, wobei das ist aber mehr beim Grüntee der Fall. Mhm. Dass ich dann sage, man hat jetzt nur die Knospe oder nur ein Blatt und die Knospe oder two leaves in der Bud. Mhm. Das ist Grüntee. Da entscheidet man schon die Qualität ein bisschen im Vorhinein beim Pflücken. Und beim Schwarztee ist es eigentlich grundsätzlich, dass man beim Schwarztee immer two leaves in der Bud nimmt. Mhm. Aber ist nach wie vor in der Richtung immer Handernte.
Also die grobe Unterscheidung zwischen schwarzem und grünem Tee werden die meisten ja kennen. Der schwarze Tee ist fermentiert und der grüne ist eigentlich nur getrocknet.
Das Nein. Blatt. Nee? Nein, nicht? Sonst würde er, wenn man es nur trocknen, wäre es ein weißer Tee.
Ah, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, worin sich der Weiße unterscheidet.
Also schwarzer Tee wird fermentiert und das mache ich, indem ich die Teeblätter erst welken lasse. Dann kommen sie in eine Rollmaschine, wo die Zellwände aufgebrochen werden. Das heißt, es wird mit einem bestimmten Druck gemacht. Ich zerstöre nicht das Blatt, sondern ich tue nur die Zellwände aufreißen, damit der Zellsaft austritt. Und in dem Moment, wo er austritt, fängt er schon an, mit dem Luftsauerstoff zu oxidieren. Und da tut sie das Ganze dann echt dunkel färben. Passiert das Gleiche, wenn Sie einen Apfel aufschneiden, lassen Sie ihn liegen. Wäre der braun. Mhm. Warum? Weil die Enzyme mit Sauerstoff oxidieren. Und das Gleiche passiert beim Tee auch. Wenn ich jetzt aber einen Grüntee haben will, dann will ich das ja verhindern. Also muss ich die Teeblätter vorher Hitze aussetzen. Ich muss sie schocken mit Hitze, damit sie mir nicht fermentieren. Mhm. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder die chinesische Pan-Variante, da mache ich trockene Hitze oder in Trommeln rein. Und die japanische Methode ist die Sencha-Art. Sencha bedeutet feuchte Hitze oder heißer Wasserdampf. Mhm. Und das sind die zwei Unterschiede. Und wenn ich da die Teeblätter der Hitze ausgesetzt habe, dann inaktiviere ich die Enzyme und der Tee kann mir nicht fermentieren. Und dann kann ich danach den Tee trotzdem rollen und Zellwände aufbrechen. Mhm. Und dann bleibt er mal aber grüner Tee.
Bleibt aber so, ja.
Genau.
Mhm. Und beim Weißen, da wird er nur getrocknet und der Weiße fermentiert Tee, leicht dann.
Der Weiße Tee ist etwas anfermentiert, weil weißer Tee nicht erhitzt wird. Das ist eine ganz eigene, man könnte jetzt sagen, ist der ja noch natürlichste Tee, weil er keinen Verarbeitungsprozess unterzogen ist, sondern der wird einfach nur geerntet, dann lässt man liegen und welken für je nach Lufttemperatur, Feuchtigkeit bis zu 30 Stunden und dann wird er nur noch getrocknet und das war's. Und deswegen ist ein weißer Tee, wenn man kauft, meistens auch sehr großblättrig und voluminös, weil ich eben nichts gerollt, gequetscht oder sonst irgendwas habe.
Das ist praktisch nur das Blatt im ursprünglichen Zustand.
Genau.
Ja.
Genau.
Jetzt haben Sie noch so spannende Sachen erzählt von gelben und roten Tees.
Gelber Tee wäre jetzt ein weißer Tee, der aber noch weiter verarbeitet worden ist. Und zwar werden da die Teeblätter Wasser nochmal drüber benetzt. Und das heißt, der fertige weiße Tee wird nochmal Wasser draufgegeben und dann ein paar Stunden stehen gelassen. Und dann wird das Teeblatt nachfermentieren. Deswegen gelber Tee, weil sich dann das Ganze gelb färbt und so einen leicht nussigen Einschlag kriegt. Und dann wird es auch nur getrocknet, aber auch ohne Rollen oder ohne diesen Druckausübung. Und deswegen ist der auch sehr großblättrig und ist aber relativ selten. Und beim Trocknen wird beim gelben Tee die Hitze etwas reduziert und er wird langsamer getrocknet.
Und der rote?
Der rote Tee,
als Pu'er kennt man ihn ja, da gab es mal so eine Modewelle.
Genau, also Pu'er oder Pu'er-Tee genannt, das ist ein sogenannter postfermentierter Tee. Das heißt, der Tee darf nicht so stark erhitzt werden, das ist ganz eigener Herstellungsprozess, wird aber auch gequetscht, wird an der Sonne getrocknet und wird erhitzt, aber nur bis 80 Grad erhitzt. Einfach aus dem Grund, dass die Enzyme nicht inaktiviert werden im Teeblatt und nur zum Teil. Und deswegen geht man nur auf 80 Grad und dann wird das Teeblatt getrocknet und dann darf er lagern. Und das sind dann sogenannte Lagerpuers. Mein ältester Puer, den ich getrunken habe, der war von 1920.
Ja,
den ältesten Tee Puer, wo wir mal angeboten haben, war von 1960. Im Moment ist an sowas so gut wie nicht mehr ranzukommen, weil da die Preise auch explodiert sind in China. Aber was da immer ist, das sind Tees, die lagern. Mhm. Die kriegen eigentlich durch die Lagerung erst ihre Reife und ihren eigentlichen Geschmack, wenn es ein echter Sheng Puer ist. Es gibt auch die sogenannten Shou Puers und die werden künstlicher Reifung ausgesetzt. Mhm. Das heißt, da werden die Teeblätter auch. Zu mir hat einmal ein Teemeister gesagt, man bringt den Tee erst um und versucht ihn dann mit Wasser wieder zu beleben. Und das funktioniert nicht so wirklich. Denn da werden die Teeblätter auch erhitzt, aber das ist meistens in den Fabriken, wo das gemacht wird, und dann ist meistens die Hitze viel zu hoch. Mhm. Das heißt, die Enzyme sind eigentlich schon fast abgetötet. Und dann tut man das aber wie auf einem Komposthaufen in eine Halle oder in einen Raum rein, aufschichten, dann kommt Wasser drauf, man benetzt es mit Wasser und dann kommt eine Plane drauf und dann darf das so 2-3 Wochen oder bis zu 3 Monaten gärt es da drin, wie ein Komposthaufen. Mhm. Und es wird da richtig heiß drin und dann wird der Tee getrocknet. Mhm. Das ist das sogenannte Shou Puer und der wird, oder künstliche Reifung könnte man auch sagen. Und deswegen schmeckt dieser Tee auch immer so muffig, erdig wie feuchter Keller. Mhm. Und der richtige gelagerte Puer ist natürlich preislich ganz was anderes. Der hat ganz andere Noten. Der hat nicht dieses Muffige, sondern das geht eher in so Edelholznoten, so ledrig teilweise. Mhm. Also das ist ganz was anderes. Mhm. Kann man beides miteinander echt gar nicht vergleichen.
Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen. Es gibt zu wenig Menschen, sagen die Flüchtlinge. Ernst Ferstl.
Lora München auf der 92.4, das freie Radio, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.